Och eine noch, der Fernsehpodcast.
Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur vierten Folge von Och eine noch, der Fernsehpodcast. Jan Freitag und ich, Erik Leimann, haben heute in unserem üblichen Dreierblock mit großen Themen zwei amerikanische Serien und ein deutsches Serienkonglomerat für euch. Eine Serie beruht auf einem Podcast, eine auf einem Videospiel und eine auf einer Ausschreibung. So, und jetzt dürft ihr raten, welches von den dreien die deutsche Serie ist. Wir reden heute über We Crashed bei Apple TV. Anne Hathaway und Jared Leto stellen in der wahren Geschichte des Coworking-Space-Anbieters WeWork ein manisch ineinander und in sein Businessmodell verliebtes Unternehmerpärchen dar. Danach sprechen wir über die Serie All In und fünf weitere Mini- oder Mikroserien aus der ARD-Mediathek. Drittes großes Thema, Halo, eine Science-Fiction-Serie bei Sky, die auf dem gleichnamigen Xbox-Videospiel beruht. Weltweit wurden davon gut 82 Millionen Spiele verkauft und über 6 Milliarden Dollar verdient. Doch wie wird aus einem erfolgreichen Spiel auch eine erfolgreiche Serie? Auch darüber wollen wir reden. Wir schließen mit unseren Screenshots. Jan und ich sprechen in Kurzform noch jeweils über zwei Programme am Ende, die ihm bzw. mir besonders gut gefallen oder die uns ziemlich geärgert haben. Hallo Jan, letzte Woche mussten wir unseren Podcast ausfallen lassen, weil du krank warst. Wie groß ist die Hustenwahrscheinlichkeit bei dir heute in den nächsten 60 Minuten?
100%, glatte 100%. Aber ich immerhin bin ich nicht mehr positiv. Das ist jetzt eine Woche her, dass ich meinen ersten negativen Test hatte.
Okay.
Aber ich habe tatsächlich, also die ist eine hartnäckige kleine Drecksau, diese Corona-Erkrankung.
Trotz Boosterung, ne?
Trotz allem, ich ein relativ sportlicher Typ bin und dachte so, ey, das schlucke ich so weg in meiner alten weißen Selbstgefälligkeit, aber nix da. nicht weggeschluckt, ganz schön lange krank gewesen und immer noch nicht durch damit. Aber ich versuche nicht zu husten und wenn, dann huste ich irgendwie meine Arme.
Kennen das ja schon von dir. Manchmal bewegst du dich auch dynamisch auf deinem Stuhl. Also aufmerksame Akustikforscher bei Podcasts werden das schon gehört.
Haben die das gehört? Echt?
Ja, wahrscheinlich muss ich dir irgendwann mal einen anderen Stuhl geben hier im Kinderzimmer.
Ich bin so ein hübscher Typ.
Aber egal. Ja, schon wieder haben wir 3 Wochen gebraucht für den nächsten Podcast. Dabei soll eigentlich 2 Wochen unser neuer Rhythmus sein. Und ja, wir geloben Besserung. Und jetzt versuchen wir in 14 Tagen wieder neu aufzunehmen. Heute, die 3 Themen haben wir schon vorgestellt und wir starten mit We Crashed. Jan, was ist We Crashed und wann und wo läuft es?
We Crashed läuft schon bei Apple TV Plus. Ich glaube, es ist sogar schon, also Anfang dieser Woche gestartet. Mhm. Ist eine, jetzt habe ich mir das gar nicht notiert. Ich glaube, es sind 8 Teile, wenn ich das richtig sehe. So ungefähr so eine runde Stunde.
Um eine Stunde, genau. Mhm. Die ersten 3, also Apple TV macht ja immer dieses Ding mit, wir starten mit 2, 3 Folgen und dann gibt es im Wochenrhythmus eine weitere. Letzte Woche kamen die ersten 3. Wir haben auch 3, also ich habe 3 Folgen gesehen. Hast du mehr gesehen?
Ich habe 4 Folgen gesehen.
Du hast 4 Folgen
gesehen. Ja, und ich habe auch, was ich ja immer mache, ist, dass ich die letzte Folge dann noch gucke, damit ich weiß, worum es geht.
Genau, und also letzte Woche gestartet und dieses Wochenende geht es, glaube ich, mit der 4. Episode weiter.
Genau, und es ist mittlerweile ja ein echt sehr, sehr zugkräftiges, erfolgreiches, populäres Format oder Formatsystem, eine reale Begebenheit zu nehmen und so fiktional auszugestalten, dass es unterhaltsam wird. Hier ist es die Geschichte von Adam Newman und seiner Frau Rebecca, beziehungsweise anfangs noch nicht Frau, die heiraten erst später, aber Adam Newman ist ein israelisch-amerikanischer, so ein Entrepreneur, er nennt sich auch selber gerne Entrepreneur, der versucht in New York so um das Jahr 2010 herum allerlei Startups an die Leute zu bringen, sowas wie ein Auswechsel High Heel für Pumps oder, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, sowas wie Knieschützer für Babys, um sie beim Krabbeln lernen zu schützen.
So pfennigwahre Ideen eigentlich.
Ein bisschen, ja, so Kick auf amerikanisch. Alles nicht so wahnsinnig erfolgsversprechend, auch alles nicht so richtig angesehen bei den potenziellen Investorinnen. Aber dann hat er diese Idee, die damals gerade so aufkommt, gerade in der amerikanischen Wirtschaft, aber auch schon in der europäischen, nämlich die Share Economy, dass er Coworking Spaces anmietet und so auf so einer Hipster-Ebene, wie es in den Campussen der großen Tech-Giganten wie Google oder Facebook oder sonst was passiert, die halt so zu großen Spielwiesen für ewig jung gebliebene Tech-Nerds und Entwicklerinnen und sowas zu machen. Und damit will er sich eine goldene Nase verdienen, fängt an, die ersten Büros zu kaufen, also die ersten Fabrik-Etagen anzumieten, sucht dafür oder will das zumindest machen, sucht dafür Investoren und baut dann innerhalb kürzester Zeit von dieser Klitschen-Idee, die er hatte mit Baby-Knieschützern, bis zu einem der angesehensten Startups namens WeWork, das tatsächlich existiert.
Bis heute, mit verschiedenen Filialen in Deutschland. Also in Hamburg gibt's auch eine.
Ja.
Ich glaube, wir haben da auch, waren da sogar schon auf Pressetermin. Aber das
würde mich nicht wundern. Also,
weil ich glaube, ich weiß, wo das
okay.
ist.
Ja, man ist öfter so in diesen fancy Dingern, wo halt 17 Kicker rumstehen und überall freie Brause rumstehen.
Kaffeebar.
Und, genau. Alles so ein bisschen abgeschmackt, aber alles ja auch durchaus erfolgreich. Aber die haben damals wohl eine Riesenblase aufgebaut. Das heißt, diese ganzen Büros, oder Lofts, die sie angemietet und angeblich vermietet haben, da steckte sehr viel mehr Wollen drin als Können und sehr viel mehr wir verdienen Geld, wenn es irgendwann soweit ist, als tatsächliches Geld auf dem Konto. Und diese Geschichte von Lee Eisenberg und Drew Crivello, die beide, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe, noch gar nicht so richtig viel gemacht haben.
Die haben den Podcast gemacht, weil das ist ja die Serie, die auf einem Podcast beruht. Podcast ist ja sozusagen heute der moderne Alternativroman, also wo man eben auch nach Stoffen sucht. Und ich glaube, die haben den Podcast gemacht. Ich glaube sogar auch schon für Apple oder so, ich weiß es nicht genau, ist auch nicht so wichtig. Und die sind dann auch letztendlich so Mitproduzenten und Showrunner geworden.
Genau, vor allem die Autoren,
Autoren,
die das halt, obwohl Drew ist eine Autorin, nehme ich mal an. Ich kannte die vorher nicht, ich kenne sie jetzt. Und die haben daraus so eine Real-Life-Docutainment-Geschichte gemacht mit Anne Hathaway, hast du ja schon gesagt, als so eine Art, so eine achtbare Zicke, so eine Achtsamkeitszicke ist sie so ein bisschen in New York, ist so also Tochter eines sehr reichen jüdischen
Familie.
Unternehmers, genau. Und die lernen sich irgendwann kennen und er ist aber auch so ein charismatischer Typ, der irgendwie alle Leute rumkriegt mit seinem Gelaber, also lange schwarze Haare, sieht super aus, ist ein totaler Freak, läuft immer barfuß durch die Gegend und sowas und das ist das Grundprinzip dieser Serie, dass alles, was er anpackt, erstmal auf Skepsis stößt, aber dann labert er die Leute so zu und ist so herrlich in seiner Herangehensweise an seine Träume, um sie zu realisieren, dass unglaublich viele Leute dabei auf den Leim gehen und sie echt ein milliardenschweres Unternehmen auf die Beine stellen. Und die beiden, Lee Eisenberg und Drew Crivello, schaffen es aber nicht nur, diese Unternehmensgeschichte zu erzählen, also in einer Gesellschaft, in der die Blase anschwillt von Startups, die Milliarden wert sind und teilweise, also wenn man sich sowas anguckt wie Uber oder sowas, die zwischenzeitlich einen höheren Marktwert hatten als alle deutschen Autohersteller zusammen als Börsenpaket. Erzählt also nicht nur diese Geschichte, sondern auch eine unglaublich spannende, ergreifende und wilde Liebesgeschichte zwischen diesen beiden. Aber gleichzeitig natürlich auch noch eine Gesellschaftsstudie über die USA und den Startup-Markt der 10er Jahre und wie aufgeblasen der war und auf wie viel Träumen der basierte und wie wenig Substanz da teilweise drin steckt.
Also dieser Adam Newman oder Neumann, der glaube ich ja auch eine ganz, also der hat ist schon in Israel aufgewachsen und war da glaube ich auch länger beim Militär, der hat dann irgendwie so eine Business School in Amerika besucht, ist praktisch so der klassische Einwanderer, der da praktisch ein armer Schlucker, der versucht seine Sachen an den Mann zu bringen, an die Frau, an den Investor und eigentlich in der ersten Folge ist er ein ziemliches armes Schwein, finde ich. Ne? Einer, der alle Leute belabert mit seinen Ideen und dann aber irgendwie erstmal nicht auf große Gegenliebe stößt. Und genauso tut das ja auch bei dieser Frau, die er kennenlernt, gespielt von Anne Hathaway, die ihn ja auch eigentlich erstmal loswerden will. Ne? Sie ist so Yoga-Lehrerin, erst später erfahren wir, dass sie so aus der reichen Paltrow-Familie kommt. Ne? Gwyneth Paltrow ist ihre Cousine. Und er schafft es aber irgendwie, die zu überzeugen. Und eine Kritik, die man zu der Serie lesen konnte, war gerade in amerikanischen Medien, war, dass es nicht so richtig überzeugend ist, wie dieser Typ, der auch eigentlich so ein bisschen nervig ist und wie der klassische Aufschneider auch manchmal wirkt, tatsächlich seine Leute, auch später seine Mitarbeiter, die ihm ja folgen, wie so ein Guru, überzeugt. Hat er dich denn überzeugt? Also du hast gesagt, ja, sieht aus wie Jesus und charismatischer Typ, aber mich hat er in der ersten Folge eher genervt. Und erst in der zweiten und dritten Folge, wo ich die Serie dann auch erheblich besser fand, fand ich, hat es mehr Tiefe bekommen. Wie ging es bei dir?
Mich hat er überhaupt nicht überzeugt. Ich hoffe auch, dass ich auf solche Leute nicht reinfalle, aber ich habe auch mit solchen Leuten nichts zu tun, weil ich weder ein Startup-Entrepreneur bin, noch irgendwie Skills mitbringe, die in dieser Szene gebraucht werden, noch ein potenzieller Investor. Das heißt, ich könnte gar nicht weiter weg sein von dieser Blase, in der solche Leute ja ihre Wirkmächtigkeit entwickeln. Und die glaube ich tatsächlich. Also ich glaube ihnen das auch. Also ich glaube auch, dass den Jared Leto, auch wenn sein Akzent ein bisschen drüber gespielt ist,
yes, dafür haben viele geschrieben.
Dafür, dass Israelis tatsächlich die in einer Zweisprachigkeit aufwachsen, die gar keinen Akzent zulassen, spricht dann total gebrochenes und bulgarisches Englisch. Aber das nur am Rand so. Ich glaube denen das total, dass die Leute auf den reinfallen, weil er einfach echt nicht locker lässt. Und weil ich glaube, dass in diesem...
Er ist hartnäckig, das stimmt.
Er ist unglaublich hartnäckig.
Und auch bei der Frau, ne? Also,
ja, das glaube ich noch am allerwenigsten, weil sie, finde ich, fällt ein bisschen zu früh auf ihn rein.
Ja. So. Aber sie sind total auf Abwehr und auf einmal verabredet sie sich.
Genau, mit ihm, ne? Aber ich meine, die sind ja auch ein Monster-Love-Couple am Ende und relativ zügig. Also anscheinend irgendwas hat er bei ihr getriggert, ich weiß nicht was. Aber dass er das bei den Investoren triggert und dass er auch die Leute bekommt, die damals ja überall, also von Startup zu Startup gewechselt sind und immer noch höhere, mit immer noch höheren Gehältern abgeworben wurden, um dann ins nächste zu gehen und sowas, dass er da so eine Bunch of People zusammenbekommt, die sein Spiel mitspielen, das halte ich für extrem realistisch, einfach weil in den 10er Jahren war das auch sowas von angesagt, diese campusartigen Spielplätze als Büro getarnt oder umgekehrt zu Geld zu machen, dass ich glaube, das waren die Spielregeln damals so. Du hast dich da committed und hast dir einen Arsch weg verdient, auch wenn die bei ihm am Ende ja gar nicht viel verdient haben. Aber die Aussicht war immer bei den Startups, du wirst reich.
Es geht ja immer um die Bewertung und die größte Bewertung, die WeWork mal hatten, war 47 Milliarden Dollar. Das ist natürlich eine unfassbare Bewertung. Und dann wollten sie an die Börse gehen, 2019. Und dann mussten sie sich halt, wie es dann so ist, wenn man börsennotiert sein will, halt tief in die Bücher gucken lassen. Und dann kam eben raus, die Firma hat eigentlich vorwiegend Verluste. Die Ausgaben der Firma, die nicht zuletzt auch mit dem exzentrischen Managementstil von diesem Adam Newman zu tun haben, waren da ein großer Faktor. Also die Ausgaben waren stets größer als die Einnahmen. Und dann ist das Ding in sich zusammengefallen. Und dann haben die Investoren oder die, sagen wir mal, die gewiefteren oder abgewichsteren Business-Typen haben ihn dann praktisch da rausgedrängt.
Ne? Damit geht's auch los. Also so
damit geht's auch,
die Serie beginnt mit dem Abstieg. Also aus ist die Geschichte des Aufstiegs und zumindest zwischenzeitlichen Falls dieses Unternehmens WeWork steigt ein mit dem Fall und arbeitet sich dann so über 10 Jahre hinweg vor vom Anfang, wie es rasant bergauf geht und dann irgendwann bergab geht. Aber ja, anscheinend, ich überrascht mich sehr, dass das immer noch so ein profitables Unternehmen zu sein scheint. Also bei Wikipedia stand zum Beispiel, dass es immer noch einen Börsenwert hat, der einen zweistelligen Milliardenwert ist. Also irgendwas scheint da ja zu funktionieren, nur dass es nicht so richtig an Adam Newman und seiner Frau lag, sondern anscheinend am Geschäftsmodell, das dann seriöser umgesetzt auch Erfolge hatte.
Was halt auch ein Hammer ist, ist, dass sie diesen Newman dann irgendwie 2019, glaube ich, loswerden wollten und ihm tatsächlich über 1 Milliarde Dollar bezahlt haben.
Geil.
Damit er dass er sozusagen loslässt von der Firma. Und ich glaube, mittlerweile ist die Bewertung nicht mehr bei ein paar 40 Milliarden, sondern bei, keine Ahnung, um die 10 Milliarden. Aber der Börsenwert, also sie sind da tatsächlich in die Börse gegangen, ich glaube vor letztes Jahr irgendwann, der ist schon immer noch da. Also zu Top-Zeiten hatten die 10.000 Mitarbeiter. Das ist schon immer noch ein Unternehmen, was funktioniert. Und ein Aufschneider, sagen wir mal so, der mit der Geschichte extrem reich geworden ist.
Ja, wobei das ist auch, also zumindest wird es in dieser Serie so dargestellt und alles, was ich mir dann selber noch so ein bisschen angelesen habe über den Typen und diese Firma, er ist gar kein Aufschneider, der ist so durch, also der wirkt so durch und durch überzeugt von dem, was er da sagt, dass er mag sich irgendwann mal selbst belogen haben, aber das hat er so virtuos getan, dass er sich selbst geglaubt hat und weil er das dann weitergibt, dann andere glauben es alle auch. Also ich glaube, das hat gar nicht so viel, also der Betrugsfaktor dieser Aufstiegs- und Fallgeschichte, der ist gar nicht so gewaltig, der war einfach echt überzeugt von dem, was er da macht. Und war ist auch ständig so, also wenn er redet, hast du immer das Gefühl, er steht auf dem Berg und hält eine Predigt, so vor 5000 Hungernden, oder wie war das in der Bibel, wo wir gerade vorhin bei Jesus waren?
Er sagt, gerade in der ersten Folge sagt er immer wie so ein Mantra, I'm a serial entrepreneur, und er sagt es aber auch mit so einer inneren Grimmigkeit, er könnte auch sagen, I'm a serial killer oder ja. sowas. Der Typ ist wirklich draufgeschickt. Der ist auf so einer Mission. Und ich finde das Interessante an der Serie, wenn man dann so ein bisschen weitergeht. Am Anfang fand ich sie, war ich gar nicht so überzeugt davon, aber mit jeder Folge, die man mehr sieht, fand ich sie besser. Das Interessante an der Serie ist praktisch, dass man diese beiden Charaktere, diese Rebecca und diesen Adam, halt sehr eng verfolgt und dann irgendwann stellt man sich die Frage, glauben die selber an dieses Ding oder machen die sich was vor oder wollen sie nur die anderen belügen und sind nur für sich irgendwie in dieser Blase? Und das ist das eigentlich Spannende. Geht es für dich so auf, auch als psychologisches Stück, oder was fandst du reizvoll an der Serie?
Es geht insofern auf, weil sie ja auch immer wieder konterkarieren, dass die Leute, die sie herangeholt haben, um mit ihnen dieses Milliardengeschäft aufzuziehen, dass die überhaupt nicht so behandelt wurden, wie sie das ja selber ankündigen. Es ist immer viel von Gemeinschaft die Rede und wir sind eine Familie und wir wollen alle dasselbe Ziel und wir haben eine Mission, aber die bezahlen ihre Leute schlecht. Die haben vor allen Dingen auch ein misogynes, sexistisches Unterdrückungssystem, wo es sowas gibt wie eine Fuck-Toilet, wo die Frauen halt irgendwann mal durch müssen, wenn sie in der Firma einigermaßen weiter wollen und so. Das heißt, dieses emanzipatorische Gleichberechtigungsdenken, das sie damit transportieren wollen, so, und er wird von allen wie ein Freund behandelt und läuft, wie gesagt, immer barfuß durch die Gegend, das zerfällt mit jeder Situation, in der man merkt, wie scheiße sie eigentlich zu ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sind, mehr in sich zusammen. Aber sagt trotzdem ja auch etwas aus über die, sagt über alle Beteiligten etwas aus. Es sagt etwas über diese Angestellten aus, die das mit sich machen lassen, weil die diesen Traum und diese Euphorie mittragen. Es sagt etwas über die Gesellschaft aus, in der das stattfindet, weil die eben auf diesem aufgeblasenen, auf diesem Prinzip, alles muss wachsen, und wenn es es kann sein, dass ab und zu irgendwann was zerplatzt, aber wenn nicht, dann wächst es halt so groß, dass es halt Milliardäre schafft. Und es ist basiert auf diesen Typen, die das Ganze transportieren. Es gibt noch eine dritte Person, die aber so ein bisschen im Hintergrund steht, aber anfangs halt wichtigster Geldgeber ist. Und die drei sind, wie wir es ja schon gesagt haben.
Der Co-Gründer, ne?
Der Co-Gründer, ja. Genau. Mhm. Und die sind sowas von überzeugt von sich, dass das passt rein in dieses Blasendenken. Und alle sind dadurch auf eine Art überzeugend. Und was du eben gesagt hast, ich stimme dir total zu. Nach der ersten Folge hat man ein bisschen das Gefühl, ja, jetzt könnte sie eigentlich vorbei sein, die Serie. So Anfang und Ende ist erzählt, zwischendurch ist ein bisschen Aufgebausche und sowas. Aber es entwickelt eine Dramaturgie im Laufe der nächsten Folgen, oder zumindest die wir gesehen haben, die, obwohl wir, also selbst Leute, die jetzt nicht so vom Fach sind, wissen, was da passiert ist, Obwohl das Ende bekannt ist und sowas, hat das immer so eine Grundspannung, die aufrechterhalten wird. Und das hat viel damit zu tun, wie die Emotionen der Leute darin erzählt werden.
Interessant ist ja auch, dass dieser Adam Newman, und das überträgt er auch so ein bisschen auf seine Frau, die sind ja auch so ein bisschen wie so Spielkinder, ne? Also die sind, also wenn man jetzt die Serie noch nicht gesehen hat, darf man sich jetzt nicht das so als knallhartes Business-People-Life vorstellen, was sie da machen, sondern die machen dann erstmal so ein Sommercamp, wo sie alle Mitarbeiter auf das großzügige Gelände von der reichen Familie von ihr einladen, haben dann eine große Bühne wie beim Musikfestival, nehmen Drogen, haben Sex, haben alles Mögliche. Also es ist einfach so, nach dem Motto, sie rufen dann zwar immer so im Chor, we work, also er steht dann vorne wie so ein Jesus, also es ist so ein bisschen wie bei so einem Rockkonzert, und man fragt sich dann selber, ist das nicht unheimlich albern, haben die wirklich dran geglaubt? Und ein bisschen Kritik an der Serie, ich fand ja interessant, ich habe die Serie hat in Amerika bei Rotten Tomatoes, also die ja die amerikanischen Kritiken zählen, 70% Zustimmung bekommen. Das ist okay, aber nicht besonders gut. Da gab es viele kritische Stimmen. In Deutschland, also ich habe zwei Kritiken in Feuilletons gelesen, bei Süddeutscher Zeitung und Taz, die fanden beides sehr, sehr überzeugt von der Serie. Die Kritikerin bei der Süddeutschen sagt zum Beispiel sogar, das wäre die beste Apple-Serie bisher.
Ja, was hängt die Latte hoch, weil
Apple macht viel Gutes.
Aktuell sehr viel gute Serien. Ja.
Und wir haben ja, apropos Apple, es ist schon die zweite Work-Life-Balance-Serie, die von Apple kommt, weil wir haben ja Severance, für mich die beste Serie bislang dieses Jahr, besprochen. Und jetzt haben wir We Crashed, aber sind zwei Serien, die sehr, sehr unterschiedlich an dieses Thema Privatheit und Arbeit und wie wir dann Schuh draus im Leben umgehen.
Ne? Ja, genau. Also bei Severance wird es radikal getrennt durch einen neurologischen Schnitt und hier wird es maximal vereinigt.
Vereinigt, also, ja.
Hier sollen die, das sollen deckungsgleiche Wesen sein, die arbeitenden und die nicht arbeitenden Menschen, also die Privatiers und die Angestellten.
Thank God it's Monday, oder was rufen sie immer?
Ja, aber
nach dem Motto, wie schön, es ist wieder Montag, wir können endlich wieder arbeiten, ja. Das, was wir am liebsten tun.
Es ist aber auch so ein bisschen, vielleicht sind die deutschen Kritiken so positiv, weil wenn hier sowas gemacht wird, wie zum Beispiel beim Billion Dollar Code, was in der ähnlichen, auf einer ähnlichen Ebene spielt, ich fand die ja gar nicht so schlecht, aber man merkt daran, wie viel besser amerikanische Serien mit diesem Thema Wachstum und Märkte und Share Economy und alles, was halt da gerade so Tech Industries, was alles tatsächlich für Skalierung auf den Märkten sorgt, umgehen können. Also die sind da sehr viel virtuoser, aber auch sehr viel selbstverständlich im Umgang mit solchen Wirtschaftsthemen.
Und sind einfach begeisterungsfähiger,
glaube ich. Vielleicht sind die auch begeisterungsfähiger, ne? So.
Aber Entschuldigung, Jan, wolltest du was sagen?
Nee, ich will nichts mehr sagen.
Begeisterungsfähig war die Susan Wahab Sade von der Süddeutschen Zeitung, die schreibt nämlich, das war die Dame, die das als beste Apple-Serie bislang bezeichnet. Sie schreibt, unterhaltsam, die Schauspieler sind großartig, vor allem aber wird 8 Folgen lang vor den Zuschaueraugen ausgebreitet, was mit der Wunderwelt der Investoren und Firmen, die gar nichts zu verkaufen haben, außer Seifenblasen, nicht stimmt. Auf eine kluge Art, der man mühelos folgen kann. Tatsächlich, es ist, was ich gut fand, es ist eine sehr leicht anzuschauende Serie. Ne? Es gibt ja auch Serien, die komplexe Firmenwirtschaftsthemen durchsteigen, wie The Big Short zum Beispiel über den Finanzskandal, die auch, wo einfach die Materie so komplex ist, dass du die ganze Zeit denkst, boah, ist das anstrengend, ja, wenn ich das alles verstehen soll. Hier ist es überhaupt nicht anstrengend. Ne? Man kann dem gut folgen.
Aber interessanterweise hatten wir hier doch ein Format, das auch gar nicht so schlecht war. Da ging es um Wirecard.
Ja.
Da gab es ja schon 2 Formate und die letzte, die ich gesehen habe, das war eine Serie.
Das war die Dokumentation, ne? Die von Sky, ne?
Die Dokumentation, ich meine jetzt eigentlich eher die Fiktionalisierung.
Ach so, ja, nee, die haben wir zuerst besprochen,
stimmt. Ja. Und das ist auch, die ist auch wirklich gut gemacht und sehr und auch so originell und funkensprüngend gemacht, aber diese Materie, dessen, worum es eigentlich geht, also dass der betriebswirtschaftliche Aspekt daran ist so verstiegen und verkopft und kompliziert und schwer zu verstehen, dass man nie so richtig in diese Unterhaltungsebene reinkommt. Und hier ist es einfach so, okay, wir checken's, die vermieten halt irgendwelche verrückten Büroflächen und ein anderes Geschäftsmodell steckt da auch nicht hinter, außer dass wir halt irgendwann merken, dass es geplatzt ist, die Blase. Aber das ist so, das ist auch nicht so schwierig wie Finanztransaktionsgeschäfte und so
die,
weiter.
Die haben es ja, also Adam Newman und sein Partner, die haben es ja auch geschafft, das Ganze als Tech-Unternehmen zu verkaufen. Dabei war es eigentlich ein Immobilienfirma.
Ja, also so immobiler kann man sich ein Geschäftsmodell gar nicht vorstellen, als wenn es um Immobilien geht. Ne?
Ja. Also die Deutschen waren begeistert von der Serie und die Amerikaner, die sind so ein bisschen verhalten. In der Taz schreibt Arabella Wintermeyer Überschrift Work-Life-Bullshit. Die Serie We Crashed erzählt von Aufstieg und Fall des exzentrischen WeWork-Gründers Adam Newman und das zerpflückt toxische Start-up-Kultur. Grandiose Miniserie heißt es hier. Was die 8 Episoden von We Crashed so unterhaltsam macht, ist Newmans Exzentrik, dargestellt von Jared Leto. Den Schauspieler kennt man passend zur Rolle für seine gleichsam nervtötende und da habe ich meinen Zettel verloren. Okay, das muss ich, glaube ich, rausschneiden.
Okay, nee, aber also auch hier kleiner Appell an die Taz, so, macht euch ehrlich, ich glaube nicht, dass diese Autorin alle 8 Folgen gesehen hat, deswegen kann sie auch nicht alle 8 Folgen bewerten. Ich habe die letzte erst gesehen, als sie mir extra zur Verfügung gestellt wurde, aber sie kann maximal, glaube ich, 4 Folgen gesehen haben, wenn ich das richtig verstehe. Das sollte man schon erwähnen.
Das wollen wir ihr jetzt mal nicht vorschreiben, was sie getan hat, aber ich kann mich an das Zitat, was ich jetzt gerade nicht gefunden habe, mehr hier in meiner Zettelwirtschaft erinnern, und zwar wurde da so ein bisschen bösartig dem Jared Leto vorgeworfen, dass er eigentlich in vielen Rollen und auch hier auch wieder sich selbst spielt, weil der Typ auch selbst exzentrisch und immer so ein bisschen drüber ist. Wie fandst du die Darstellung der beiden Hauptfiguren, also Jared Leto und Anne Hathaway?
Ich kenne Jared Leto, also ich habe mal was davon gehört, dass er beim Dallas Buyers Club, wofür er wohl auch einen Oscar bekommen hat, so in der Nebenrolle, da habe ich mich gar nicht an ihn erinnert, sondern nur an den
Matthew McConaughey.
Oh, Aber von daher kann ich den nicht, ich weiß nicht, wie dein Ernst in der Realität ist sowas. Er hat das gut gespielt. Ich glaube, er war auch sehr auf Ähnlichkeit besetzt, auf ähnlichen Typ besetzt. Die sehen sich tatsächlich richtig krass ähnlich. Anne Hathaway ist der Hammer. Ich finde, diese Frau
Wird
ist,
auch überall gelobt,
ja. Das glaube ich, die leidet, und es ist mir auch schon passiert, dass ich sie, glaube ich, darauf reduziert habe. Ich glaube, sie leidet darunter, dass sie so ein liebliches Aussehen hat, aber die ist schauspielerisch. Ist die so ganz oben an der Oberkante dessen, was du aus so einer Figur machen kannst?
Ja.
Hut ab, wenn ich eine aufhätte.
Ja. Also, wir können zum Abschluss sagen, we crashed. Also, we crashed ist auch genauso geschrieben, also ohne Leerstelle zwischen den beiden Worten wie der Firmennamen, we work. Und ja, also am Anfang war ich nicht so überzeugt. Erste Folge, also vielleicht geht es euch auch so, aber Folge 2 und 3 haben mich reingezogen. Ich habe Bock, das weiterzusehen und zu erfahren oder zu spüren, ob hinter diesem Paar, hinter diesem exzentrischen Paar, noch mehr steht.
Ja.
Also ich habe Lust, weiterzugucken.
Ich auch so. Es ist jetzt ist ein bisschen schwierig, den Übergang zu finden zu etwas, was in jeder Hinsicht kleiner gescaled ist, als diese Riesenserie, die wahrscheinlich auch unglaublich teuer war. Glaube ich, so alles an Außendrehte New York und so
viele weiter. Viele Leute, viele Schauplätze, ja. Große Büros, viele Statisten.
Ja. Viele haben wir jetzt auch, weil jetzt haben wir immerhin viele verschiedene Serien.
Ja.
Nancy Short Remedy, du hast dir was vorbereitet, um es kurz mal vorzustellen.
Ja, es ist auch was in dieser Woche gestartet ist. Und zwar eine Serienoffensive in der ARD-Mediathek am 23. März. Das ist von heute ausgerechnet, von unserem Aufnahmedatum 2 Tage her. Feierten 6 kurze und, wie es heißt, amüsante Serienpremiere in der ARD. Alle Folgen von diesen Serien sind nur so 10, 12 Minuten lang.
Wenn überhaupt.
Und ja, sie hören auf diesen etwas zweifelhaften Slogan Short Dramedy Serien für zwischendurch. Ich weiß nicht, wer sich den Titel Serien für zwischendurch ausgedacht hat, aber das klingt schon so für wie, also wenn du nichts mehr zu tun hast und dich gerade mal ablenken musst, schau mal in unsere Serien rein. Also ich weiß, für mich kam das so an, als würde man selbst nicht an das Produkt oder an dieses Feature in der ARD-Mediathek glauben.
Aber ja, ich glaube, die wollten sich so ein bisschen Schwere nehmen, also so ein bisschen Bedeutsamkeit und sagen, das hier ist was kann man sich mal kurz, das kann man sich so in sich reinlaufen lassen. Und das ist ja auch der Anspruch, den ein Sender wie die ARD hat, wenn sie etwas für die Mediathek produziert. Und das ist ja, ich weiß gar nicht, ob es irgendwann mal eine lineare Ausstrahlung hat, aber das ist definitiv fürs Netz produziert, in der Hoffnung, dass Leute mit einer kurzen Aufmerksamkeitsspanne gucken. Deswegen ja. Haben die das auch so zerhäckselt, weil einige von diesen Formaten hättest du auch genauso gut als 90 Minuten irgendwie im Nachtprogramm der ARD bringen können. Für Primetime würden sie es nie bringen. Und einige sind auch tatsächlich ein bisschen so seriell aufgebaut. Also das sind so 6-, 7-, 8-minütige Snippets teilweise. So Episoden, die kannst du dir reinsaugen wie ein YouTube-Video.
Genau, also man muss schon ein bisschen unterscheiden. Wir wollen es ja so ein bisschen aufziehen an der Serie All In. Das ist im Prinzip, die sich für mich auch sich deutlich in einigen Aspekten von den anderen unterscheidet. Das ist im Prinzip wie ein Film. Ich weiß, sind es 8 Episoden oder 6 Episoden, also 10, 12 Minuten. Die könntest du auch als Film so durchlaufen lassen. Und dann gibt es eben auch andere Serien, die so, ja, wo dann so jede Folge ist dann so wie so ein Sketch, sag ich jetzt mal so ein bisschen abwertend, so eine Nummer, so eine Nummernrevue. Aber du kannst ja erstmal sagen, was die Leute, die ARD besuchen und dann unter diesem Short Remedy Balken dann diese 6 Serien finden, was sie da erwarten können. Ja,
also vorweg ist es nicht so, dass ich habe nicht alles durchgeguckt. Ich habe All In, die ich jetzt gleich als erstes kurz mal vorstelle, die habe ich mir tatsächlich, die habe ich durchgeguckt.
Die habe ich auch durchgeguckt.
Das ist doof jetzt, das so zu erklären. Also ich fange mal an, All In zum Beispiel ist die Geschichte eines indischen Migranten hier in Deutschland, der wohl immer mit so einem Typen zusammen in so einer Spielhalle sitzt, an so einem Zockautomat, ihr Geld verdaddelt und irgendwann kriegt er den Abschiebebescheid und muss sich überlegen, wie schaffe ich es in Deutschland zu bleiben und dann schmeißt er sich so ein bisschen an die Tochter seines Daddle-Buddies ran, die schwerstbehindert ist und im Rollstuhl sitzt und sich verführen sich irgendwie gegenseitig, der Vater will das aber nicht und so, und dann gibt's so ein bisschen Clash zwischen den beiden und sie klauen Geld und müssen das wieder rausholen am Spielautomaten und irgendwann läuft es darauf hinaus, ich weiß nicht, ob man schon zu viel spoilert, aber er sucht eine Scheinehe und findet die in einer völlig anderen Person, als er ursprünglich gedacht hätte. Also nicht in dieser Tochter, sondern in jemanden, der dieser Frau sehr nahe steht. Und das ist sozusagen der Twist dieser Serie und wir begleiten diese beiden Vollloser durch so ein Mittelgroßstadtleben, wie sie eigentlich permanent am Scheitern sind und trotzdem irgendwie
eigentlich so ist Ding so eine machen. Art Roadmovie auch, ne? Weil sie müssen dann irgendwann fliehen, also auch vor seiner Frau und vor den Leuten, denen sie Geld geklaut haben. Und ja. Also sie sind irgendwie unterwegs und kommen von einem Regen in die Traufe, in die Pfütze, genau.
ins
das Abwasser.
Das ist so ein bisschen so, ich glaube, das ist so ein bisschen das Signature Product dieser Reihe. Dann gibt es ein Format, das heißt Muspeli, glaube ich. Handelt von so einer bipolaren Borderliner-Persönlichkeit gespielt von Tristan Seidt und einer anderen auch irgendwie Borderliner-Persönlichkeit gespielt von Josephine Preuß. Die sich daten und bei diesem Date kommt es zu so einer ganz komischen, also über so eine Plattform daten die sich, treffen sich und dann kommt es dabei zu so einer kleinen Katastrophe und die beiden sind so, hängen dann zusammen und versuchen miteinander irgendwie in einem Leben, das sie komplett überfordert, klarzukommen. Mhm. Gleich weitergehen zur nächsten. Saubere Sache ist mit Christina Dorego, die viele Leute wahrscheinlich kennen aus Pastewka, wo sie die Tochter seines Bruders, also Pastewkas Bruder ist, und Ben Müncho. Das ist das, was du eben angesprochen hast. Das sind so 8 kleine Episoden, teilweise sind die nur 6-7 Minuten lang. Die sitzen im Waschsalon in irgendeiner Großstadt und reden über das Leben und es wirkt immer so, als wenn sie jetzt wahrscheinlich demnächst sich ineinander verlieben. Passiert aber nicht so richtig. Und dann poppen so Gäste rein in diese oder andere Kunden in diesen Waschsalon und die werden dann von relativ prominenten Leuten gespielt, wie Benno Fürmann,
ja.
Oder
und es geht so ein bisschen um den Sinn des Lebens im weiteren und im engeren Sinne.
Genau, ne? so dargestellt in einem Waschsalon, steckt auch viel Metaebene drin,
Margarita Braun. Das ist saubere Sache, ne?
Ja, genau.
Und was dann haben wir noch?
Straight Out of Kostwitz mit Jasna Fritzi Bauer, finde ich ganz schön geklaut. Sie spielt so eine sorbische Volksmusiksängerin, also irgendwo so aus der Brandenburger Provinz, die aber eigentlich ein Hip-Hop-Star ist und das ist wirklich
richtig. Die Sorben sind, das ist nicht in Sachsen, ganz südöstlich, da wo es nach Tschechien geht.
Achso, ich dachte, das wäre so Lausitz oder sowas.
Na gut, da müssen wir nochmal auf Google Maps nachgucken. Ja. Ne?
Also so bessere Ignoranz jetzt, dass ich da den ganzen Osten so als eine Blase darstelle, aber das ist so, sie spielt im Grunde am Eminem. Und inklusive so ein Battle-Rap.
Hat der auch Volksmusik gemacht?
Nee, aber der so ein 8 Mile, der kommt auch irgendwie aus einer Ecke, wo er die nicht so richtig passt für das, was er vorhat. Und er ist ein Rapper, nimmt an so einem Battle-Rap teil, schweigt zuerst und irgendwann gewinnt er aber doch. Und das ist exakt die Geschichte, die hier erzählt wird. Ist ein bisschen kürzer, glaube ich. Die ist nicht so lang, diese Straight Out of Kostwitz. Irgendwann hat Matthias Schweighöfer einen Cameo-Auftritt. Das ist so ein bisschen das Prinzip dieser Reihe. Das wird von so relativ populären SchauspielerInnen gespielt und dann kommen aber immer noch irgendwie poppen immer so SchauspielerInnen auf, die fast noch ein bisschen populärer sind, so in kurzen Selbstdarstellungen.
Also sie hatten gute Beziehungen irgendwie, ne? Der Cast, wenn diese die 6 Serien als Ganzes betrachtest, ist schon groß. Können wir gleich nochmal überlegen oder mutmaßen, warum die da mitgemacht haben. Was haben wir noch für Serien, die wir noch nicht angesprochen
Olewitz?
Haben? Ja.
Erzähl du doch mal.
Olewitz ist auch ein MDR-Produkt. Dazu muss ich sagen, ich hatte ja bei der Einführung heute gesagt, welches unserer Themen beruht auf einer Ausschreibung. Also diese, ich glaube, es sind drei oder vier MDR-Serien. Das sind die ganzen Sachen, die im Osten spielen, nämlich Olewitz und die Pflegionärin. Die gehören auf jeden Fall dazu, genau wie hier die Straight Out of Kostwitz oder wie es heißt.
Mhm.
Und die sind vom MDR produzierten Formate sind tatsächlich Produkt einer Ausschreibung. Mhm. Während ich glaube, All In ist von der Degeto finanziert und die anderen beiden Serien, über die wir gesprochen haben, die du schon vorgestellt hast, sind vom WDR. Da gab es, glaube ich, keine Ausschreibung. Auf jeden Fall, der MDR hat es per Ausschreibung gemacht. Olewitz, hatten wir noch nicht erwähnt, ist ein Dorf, ja, so ein Brandenburger verlorenes Dorf, wo nichts los ist, außer dem Fußballverein. Und da ist irgendwie der Präsident vom Fußballverein, trägt seinen Vater zu Grabe und da kommt so verschiedenes skurriles Personal zum Begräbnis. Und es ist so ein ziemlich auf Skurrilität gebürstetes Provinz Dramedy-Stück, würde ich sagen.
Ja, seine Schwester kommt, wenn ich das richtig
genau, seine Schwester dahin, kommt.
Und die kommt aus der großen Stadt und war da irgendwie wohl, hat sich verpisst aus der Verantwortung, nachdem der Vater 5 Jahre zuvor krank geworden ist und irgendwo in der Stadt Erfolg gehabt oder sich da so Träume verwirklicht, die aber auch gescheitert sind, und jetzt versuchen die miteinander in diesem Dorf namens Olewitz klarzukommen.
Olewitz, genau. Der Typ wird gespielt von Stefan Grossmann, ist auch ein recht bekannter Schauspieler, der gerne auch mal so eingesetzt wird, wenn irgendwo gesächselt werden muss. Und seine Schwester wird von Cordelia Wege gespielt. Und ich glaube, die letzte Serie, die wir jetzt noch nicht erwähnt haben, ist Die Pflegionärin. Das geht um eine afrodeutsche Pflegerin, Caro Lacher, gespielt von Benita Sacher Bailey, die in der thüringischen Provinz eben ihre Pflegebedürftigen so als mobile Pflegerin versorgt. Und ja, das ist auch so ein Episodenstück. Jeder zu Pflegende ist praktisch eine Folge und man begleitet sie praktisch bei diesem Abenteuer oder bei diesem Wahnsinn Pflege. Wie gesagt, eine Folge, ein Besuch. Und auch da spielen unheimlich bekannte Schauspieler, die Pflegebedürftigen, Iris Berben, Maria Erich, Ronald Zehrfeld, Thomas Thieme. Genau, und damit haben wir sie, glaube ich, auch alle durch. Und wie bewertest du das Ganze?
Wie setzt du zur Expertise? Ich finde das Prinzip sehr gelungen. Ich finde es, also so, unabhängig von dieser Klammer, die tatsächlich so ein bisschen bemüht ist, finde ich es sehr anspruchsvoll, dass sie einerseits jungen Leuten die Möglichkeit geben, hier diese Formate zu produzieren und dafür offenbar so viel Geld zur Verfügung stellen, dass sie auch gutes Personal dafür bekommen haben. Ich finde es toll, wie divers das aufgestellt ist. Jede von diesen Serien hat eine extrem diverse Erzählgrundlage. Also das sind oftmals POC, das sind Menschen mit Behinderungen, das sind Menschen, die verschiedene Krankheiten mit sich herumschleppen, die also auf verschiedene Arten diskriminiert oder benachteiligt sind in der Gesellschaft, werden aber nicht nur über diese Krankheiten oder Benachteiligungen oder was auch immer, die halt an den Rand der Gesellschaft stellt, bewertet, sondern entwickeln Persönlichkeiten, die unabhängig davon funktionieren. Und das finde ich schon mal einen richtig guten Twist dieser ganzen Reihe.
Das ist mir jetzt ein bisschen von oben herab gedacht, weil also hätte ich jetzt nicht gehabt den Ansatz, weil ich finde ja, in diesen sehr kurzen Formaten lernt man diese Leute ja gar nicht so richtig kennen. Also mir ist es auch jetzt nicht so aufgefallen, dass es so. Also bei die Pflegionärin, klar, also eine schwarze Pflegerin fährt durch die Provinz, trifft dabei zum Beispiel auch auf einen Nazi, den sie pflegen muss, gespielt von Ronald Zehrfeld. Okay, wir haben die behinderte Tochter in All In, das ist eine harte Nummer, aber also super.
Genau, also auch mit so einer nicht jetzt expliziten, aber zumindest eine sichtbaren Sexszene mit, sozusagen.
Ja, genau.
Das ist sehr selten im deutschen Fernsehen, ohne
dass es so. Aber das sind jetzt die einzigen, weil gut, dann bei diesem Format mit Josephine Preuß, gut, die ist halt so ein bisschen bipolar.
Ja, auch. Also ich meine, die sind beide einfach echt
okay. Er ist so. Verschwörungstheoretiker. Also bipolare Frau trifft Verschwörungstheoretiker. Das ist die Grundlage. Aber wollen wir uns jetzt nicht aufhalten damit, was die Leute haben und nicht haben. Ich fand All In, fand ich gut. Mhm. Das ist ja auch das läuft ja auch unter dem Label Mumblecore, also diese No-Budget, Low-Budget Independent-Filme, die so quick and dirty gemacht sind, wo es ja so aus den USA kommt, wo es aber auch aus so einem deutschen Ableger, so rund um Axel Ranisch und solche Leute gibt, viel improvisiert, viel mit Laiendarstellern. Und das ist wirklich, das kommt hier rüber und das hat auch so einen Sog. Die anderen Sachen sind mir zu sehr ausgedacht, muss ich sagen. Also die anderen Serien haben mir allesamt nicht gefallen.
Ja.
Für mich war da mehr Konzept als Leben drin. Also für mich sind die Charaktere nicht zum Leben erwacht. Mich hat nichts an die gefesselt oder gebunden. Ich fand die nicht interessant. Das war mir zu aufgeschrieben
einfach. Ja, ist es auch. Also ich fand bei Saubere Sache fand ich tatsächlich dieses Philosophieren der beiden auf einer laufenden Waschmaschine. Da waren sehr interessante Gedanken dabei. Die hatten interessante Dialoge.
Das ist also ein bisschen wie Warten auf den Bus, ne? Und das war halt wesentlich besser, ne?
Ja, du hast völlig recht. So, die sind teilweise einfach geschrieben, diese Sachen. Ja. Und bei All In hatte ich auch das Gefühl, dass da Leute richtig eine Idee dahinter hatten und nicht einfach nur über Punchlines gedacht haben. Ja. Aber ich finde auch so Olewitz so, das erzählt die Tristesse dieser abgehängten ländlichen Gegenden in Brandenburg oder Thüringen oder wo auch immer das sein mag, so erzählt das schon so ohne ohne ständig mit dem Finger darauf zu zeigen oder noch schlimmer mit dem Finger in Wunden rumzubohren. Deswegen finde ich das, also ich fand
Ollewitz war unerträglich, weil er hat sich Klischee an Klischee gereiht, so was so ostdeutsche Provinz betrifft, fand ich so. Aber das ist einfach nur
mein. Nee, das ist ja völlig okay. Ist auch nichts, was ich jetzt durchgucken würde, also wo ich mich selber mit entertainen wollen würde, aber da, angesichts der Tatsache, dass es halt auf so einer, auf dieser Instant-Schnellschuss-Ebene gemacht ist, also dass sie kurze, schnelle Unterhaltung machen wollten, die versucht, das Leben in der Gesellschaft möglichst vielfältig darzustellen, finde ich, haben die zumindest innerhalb, wenn man diese sechs Serien so vertikal guckt, stellen die ganz schön viele verschiedene Aspekte des gesellschaftlichen Lebens in Deutschland dar. Und dass es natürlich jetzt nicht alles die hohe Humorkunst ist, das ist wahrscheinlich auch der Tatsache geschuldet, dass das Ganze für die Mediathek produziert ist und nicht für die Primetime-Sendeplätze. Aber ich finde das Konzept an sich geil.
Das Konzept ist gut, ja. Allerdings, das ist auch so ein bisschen das Problem. Das Konzept ist auch ein bisschen das Problem, weil öffentlich-rechtlich heißt ja auch gern mal so ein bisschen didaktisch. Mhm. Und es gibt ja nur eine Sache, die ist noch schlimmer als didaktisch. Das ist didaktisch amüsant. Also ja. Vom Konzept her, ne? Wenn man sagt, weißt du, die haben wir mal vor 15 Jahren oder so, war noch lange bevor Streaming und sowas ein Thema war, gab es diese Schmunzelkrimis, ARD-Vorabendprogramm, die allesamt, bis auf Mord mit Aussicht, das war ja sehr, sehr gut, zumindest die erste Staffel, aber alle anderen Sachen, die kamen aus so einem Füllhorn, das war ein Konzept, also ich glaube auch Ausschreibungen, man hat das gesucht und man hat diese Konzepthaftigkeit den ganzen Serien angemerkt. Und hier haben wir das jetzt auf einem ganz viel kleineren Maßstab auch wieder, dass ich bei jeder Serie praktisch sehe, das war die Idee und das haben sie wahrscheinlich so eingereicht mit den Aspekten und dazu gehört diese Diversität durchaus auch dazu. Und dann hat es der MDR meinetwegen oder auch jemand anders irgendwie abgenickt. Und da fand ich jetzt einfach nur diesen All-In, dieses Quick-and-Dirty-Ding, wo diese beiden wirklich unfassbaren Typen, der Junge, der hat es ja auch geschrieben, das war für mich das Outstanding-Ding bei diesen sechs Sachen. Ne? Und ja. Die anderen, da habe ich mich wirklich sehr schwer getan. Ja.
Ich habe von der Pflegionärin tatsächlich leider nur einen Teil gesehen. Ich habe, wie ich überhaupt von allen, nicht so richtig alles durchgeguckt habe, obwohl es ja relativ kurz ist. Aber das waren dann auch, wäre auch echt, ich habe auch nicht darüber, keine Lohnarbeit damit betrieben. Das heißt, es wäre ein ganz schöner Aufwand gewesen, das alles einmal durchzugucken. Aber bei der Pflegionärin fand ich zum Beispiel ganz toll, dass das überhaupt nicht thematisiert wird, außer in dieser einen Szene, wo sie mit dem Nazi zu tun hat. Dass sie, also von ihr aus gesehen, sie problematisiert ihre eigene Herkunft überhaupt nicht, sondern das wird ab und zu mal so von durch kleine Bemerkungen dargestellt, aber im Grunde genommen ist sie einfach eine Pflegerin in einer ländlichen Region.
Aber das ist jetzt ja so ein bisschen Common Sense, ne, geworden im deutschen Fernsehen, dass man divers besetzt, ohne es zu thematisieren.
Ja, schön wäre es, wenn es immer so wäre.
Also wir sind auf dem Weg dahin.
Wir sind auf dem Weg, ja. Und ich glaube dann tatsächlich, dass so eine Serie, so ein Format vielleicht auch ein bisschen auf diesem Weg weiterhelfen könnte, den zu planieren. Ja. So, wenn es, also einfach durch diesen Ansatz, die Diversität nicht ständig ins Zentrum zu stellen, dessen, worum es geht. Aber du hast, also das, jetzt, wo du sagst, du hast mich überzeugt, das ist tatsächlich teilweise einfach zu sehr gewollt. Ja. Was sie da machen.
Ich weiß auch nicht ganz, ich weiß nicht ganz genau, was sich die ARD davon verspricht, ob sie einfach nur ihre Mediathek füllen wollen, so nach dem Motto, Serien sind populär und hier haben wir also auch in kurzer Zeit sehr viel Inhalt geschaffen, oder weil sie tatsächlich glauben, dass sie das für junge Leute machen, mit kurzer Aufmerksamkeitsspanne, nach dem Motto 10-12 Minuten pro Folge kriegen wir hin. Also ganz schlau bin ich nicht draus geworden. Es ist ich habe mir es ja tatsächlich dann gestern Abend und vorgestern in der Mediathek, weil es eben schon draußen war, angeguckt und es ist relativ prominent platziert. Mhm. Mal gucken, wie schnell das dann irgendwie runterrutscht. Aber All In kann ich auf jeden Fall empfehlen und da sind ja diese beiden unglaublichen Typen, die wollte ich zumindest nochmal erwähnen. Der Junge, der Inder, der wird gespielt von Daniel Popat und der Daniel Popat ist ein junger Münchner Schauspieler, Anfang 30, der auch Co-Autor des Ganzen ist, also sozusagen also ein Showrunner. Und der ältere, dicke, so mit 50er Uwe, der wird von Heiko Pinkowski gespielt, ist auch ein unfassbarer geiler Schauspieler, sage ich mal.
Ja, so ein John Goodman-Typ ist
das, ne? Ja, also das sind allein, die improvisieren ja auch ganz viel, diese beiden Loser auf der Flucht. Und den beiden zuzugucken, Das ist schon gut. Also, das ist schon ein gelungenes Stück geworden, ne?
Ja.
Dass man es da reingepackt hat in diese schnellen Serien. Okay, kann man machen, muss man nicht. Für mich ist das das eine outstanding Ding, was ich empfehlen würde. Bei den anderen Sachen würde ich vielfach den Mantel des Schweigens drüber hüllen. Aber vielleicht bin ich da auch
Zu jung.
zu kritisch,
Achso, zu
zu
kritisch.
alt. Nee, ich glaube eher zu kritisch.
Witzigerweise glaube ich ja, dass dieses All-In sogar das günstigste Format von allen war.
Natürlich. Das ist die Idee von Mumblecore. Das ist wirklich viele Laiendarsteller und ich glaube auch bis auf die zwei Hauptdarsteller waren auch alle Laiendarsteller.
Ja.
Und ja, dann musst du das noch halt gut umsetzen
Ja.
irgendwie.
Also
Ne?
ein Plädoyer dafür, dass viel nicht viel hilft, ne?
Ja, genau. Sei mal spontan nach dem
Ja.
Motto, ne?
Ich neige ja immer so zu dieser Delling-Übergangs, also apropos, so, apropos viel hilft viel,
Ja,
wäre
weil
jetzt
wir
ein guter
sind,
Übergang zu Halo oder zu
genau,
Halo,
Halo.
weil
Also, wir
da ist
sind,
viel, 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 viel.
ja, 10 Millionen Dollar soll eine Folge von Halo kosten,
Aber
habe
ich
ich
hätte jetzt gedacht, eine
gelesen.
Minute kostet 10 Millionen.
Nee, aber 10 Millionen pro Serienfolge ist schon Hammer. Ja, Halo, das ist eine Serie, die bei uns bei Sky läuft. Das ist in Amerika Paramount Plus, ein Streaming-Dienst, den es bei uns noch nicht gibt. Ist bei uns zu sehen bei Sky und es erscheint wöchentlich eine neue Folge ab dem 25. März. Da ist die Serie auch dann linear zu sehen. Am 24. März war sie on demand und es gibt jede Woche eine neue Folge, 8 Stück, nee, 9 Stück sind es insgesamt. Ja, was ist Halo? Halo ist einer der erfolgreichsten Videospielreihen überhaupt. Es ist ein globales Unterhaltungsphänomen. Erzähle ich euch jetzt mal so, als jemand, der ein absoluter Null-Gamer ist. Hast du eine Xbox, Jan, und schon Halo gespielt
Nee,
oder
Xbox
so?
haben wir nicht. Wir haben eine PlayStation
Okay.
zu Hause.
Ja, alles klar. Also, ich habe es schon erwähnt am Anfang, 82 Millionen Exemplare von dem Spiel oder von der Spielreihe wurde verkauft, Gesamtumsatz von mehr als 6 Milliarden Dollar. Und die Serie ist jetzt schon für eine zweite Staffel verlängert. Steven Spielberg ist einer der Produzenten. Und es ist also in jeder Hinsicht ein fettes Produkt. Worum geht's in Halo? Sie haben sich natürlich an dieser Grundidee des Videospiels, was auch schon ziemlich alt ist übrigens, nämlich 2001 ist das erste für die Xbox ins Leben gerufen worden, veröffentlicht worden. Die Idee ist, es spielt im 26. Jahrhundert. Da herrscht also ein epischer Konflikt zwischen der Menschheit, die auch auf viele verschiedene Planeten verteilt ist, und einer außerirdischen Bedrohung. Den sogenannten Covenant, das sind so ziemlich große, echsenartige Lebewesen, deren Technik und Kampfkraft eigentlich der Menschen überlegen ist. Aber die Menschen haben eine Geheimwaffe, das sind die sogenannten Spartans, das sind so kybernetisch erweiterte Supersoldaten, deren einziger Zweck eben das Verfolgen militärischer Ziele ist und die haben praktisch etwas diesen Aliens entgegenzusetzen. Anführer dieser Spartans ist die Hauptfigur der Serie als auch der Videospiele. Das ist der Master Chief und gespielt wird er in der Serie von Pablo Schreiber. Und ja, zu Beginn in der ersten Folge findet man praktisch so einen Rebellenplaneten, Madrigal, die dann gegen diese Menschenkonföderation irgendwie aufstehen, obwohl sie sind auch so Outjobs, so Menschen. Und da gibt es einen heftigen Angriff von Aliens, der dann aber nach ein paar Minuten eben von diesen Spartans, die dann zur Hilfe kommen, mit dem Master Chief in einer 15-minütigen Metzelkampfszene sozusagen abgewehrt wird gegen diese Alien-Übermacht.
Vor der hast du mich gewarnt, bevor
Vor
ich es
der habe ich
gesehen
dich
habe, so.
gewarnt, ja, kommen wir gleich zu. Und es gibt nur eine Überlebende, ein junges Teenager-Mädchen, Quan, gespielt von Yerin Ha. Das ist die einzige Überlebende des Massakers und dieser Master Chief nimmt nicht nur sie illegalerweise mit auf sein Raumschiff, sondern auch so ein komisches Artefakt, so einen komischen Koffer, wo so ein Kraftfeld drin ist und was dann im Verlauf der Serie eine große Rolle spielt, denn dieser Master Chief wird dann abtrünnig, flieht dann vor der ja auch recht autoritären Erdenregierung, ist dann also, er bleibt so ein bisschen zwischen den Stühlen und wir wollen nicht verraten, wie es weitergeht.
Ja, aber dieses Artefakt ist halt, das spielt insofern eine wichtige Rolle, wenn ich das richtig verstanden habe. Es waren leider nur zwei Folgen.
Wir haben alle nur zwei Folgen zur Verfügung gestellt. Mehr stand da nicht.
Genau,
die erste Folge könnt ihr auch alle jetzt schon sehen bei Sky. Mhm. Die ist nämlich jetzt die Tage veröffentlicht worden, am 24. März, ich hatte es schon gesagt. Ja, und nächste Woche gibt es dann die zweite Folge von insgesamt 9, sind alle so um eine Stunde ungefähr lang.
Ja, wir haben also zwei gesehen und dieses Artefakt hat die Besonderheit, dass es wohl offenbar dazu führt, diese so entmenschlichten kybernetischen Superkrieger, wie den John 117, wie dieser
das ist der Alternativname zum Master Chief, genau.
Genau. Und der, die sollen so entmenschlich sein, die sollen nur kämpfen. Also so ein bisschen so wie bei Hamburger Hill, sondern wie hieß noch dieser Film, wo die GIs für den Vietnamkrieg vorbereitet werden.
Gab's verschiedene.
Ja, auf jeden Fall werden sozusagen von ihren Erinnerungen abgekoppelt, um reine Kampfmaschinen zu sein. Und er durch dieses komische Artefakt, was so aussieht wie so ein Raumschiff, kriegt er Erinnerungen an seine eigene Kindheit zurück und beginnt dadurch Skrupel darüber zu gewinnen, was er anstellt, dass er nämlich zwar einerseits das Universum vor diesen Aliens retten soll, dabei aber gnadenlos auch alle anderen Lebensformen umbringt, wenn es denen bei diesen Missionen im Weg ist. Und dieses Mädchen, diese Quan, die hilft ihm, die fangen also an, sich gegenseitig sozusagen ihre Menschlichkeit so vorzuleben und starten, wenn ich das richtig verstehe, dann so eine freundschaftlich verbundene Mission des Menschlichen und der Versuch, Moral hochzuhalten in einem System, das sich selber komplett entmoralisiert hat, weltweit durch die Menschen, die überall auf allen Planeten gesiedelt sind und so. Das scheint so ein bisschen die Geschichte davon zu sein.
Also ich habe auch ein bisschen gelesen, auch die Diskussion zwischen den Gamern, die jetzt diese Serie schon geguckt haben, die erste und die zweite Folge. Und es gibt da schon durchaus verschiedene Charaktere, die es in dem Spiel nicht gibt. Diese Quan zum Beispiel, dieses Mädchen gibt es nicht. Es gibt noch einen anderen Charakter, auch eine junge Frau. Es ist interessant, dass bei der Serienform dann immer dann weibliche Charaktere dazu erfunden werden müssen. Offensichtlich gibt es in den Spielen nicht so viele. Es gibt dann so ein anderes Mädchen oder eine andere junge Frau. Quan, ich weiß nicht, wie die andere heißt. Die lebt bei den Aliens, die wurde anscheinend irgendwann mal von denen entführt und
hat aber eine wichtige Funktion
da. Hat eine wichtige Funktion da irgendwie inne. Also das sind alles Charaktere, habe ich gelesen, die eben in dem Videospiel nicht vorkommen. Genauso wie der Master Chief auch der bleibt da, glaube ich, so ein emotionsfreier Brocken. Und man spielt, glaube ich, dieses Spiel aus seiner Perspektive. Und
ist ein Ego-Shooter, ne?
Ist ein Ego-Shooter und es wurde eben auch gelobt, dass also aus seinem Cockpit, er hat auch in dem Spiel immer einen Helm auf. Den Helm, den nimmt er, anders als der Mandalorian, auch ab. Das ist auch natürlich auch wieder für Diskussionsstoff gesorgt. Also wir haben hier eine Hauptfigur, die eigentlich nur in Rüstung erscheint. Aber damit man den Schauspieler eben auch sehen kann, ich meine, bei Mandalorian ist es ja, die haben es ja durchgezogen. Der Typ ist ja in der ganzen Serie in Rüstung mit Helm. Aber hier nimmt er ab. Das führt dann zu viel Streit oder auch Unbehagen bei den Hardcore-Game-Liebhabern. Es wird zumindest immer so verkauft. Aber es ist natürlich auch ein Punkt, du musst natürlich einer Hauptfigur in einer Serie Emotionen geben. Und deswegen glaube ich auch diese Handlung, dass er praktisch auf so einer Reise ist, seine eigenen Emotionen zu finden über diese Handlung. Etwas, was auch in dem Spiel, glaube ich, nicht unbedingt vorkommt.
Ja, es ist aber, wir haben ja schon davon gesprochen, dass wir viel zu wenig gesehen haben, weil wir viel zu wenig zum Sehen gekriegt haben.
Ja.
Aber das trotzdem macht diese Serie ab der zweiten Folge, so ungefähr so ab zweites, also so ab drittes Drittel erste Folge, macht die Serie plötzlich einen unglaublich guten Eindruck. Ich war am Anfang richtig, als du mich gewarnt hast, war ich natürlich auch schon voreingenommen, aber ich habe auch sofort richtig im Strahl gekotzt, weil mich diese Kampfszenen sind mir so auf den Wecker gegangen und die auch, wo man auch gemerkt hat, das stammt aus einem Videogame und die Gaming-Szene ist was Emanzipation und Vorgehen gegen Sexismus betrifft, sind die noch so ungefähr in den frühen 70er Jahren hängen geblieben. Das heißt, es ist immer noch eine so krasse, gewaltverliebte, testosteronertränkte Männergemeinschaft, wo es Frauen auch als Gamerin unglaublich schwer haben. Man hört immer wieder von Gamerinnen, die halt irgendwie so in diesen ganzen ganzen Formaten, wo die sich selber als YouTuberinnen oder sowas einbringen und live spielen, dass die so krass sexistisch gedisst werden in diesen Foren von den anderen Gamern, also von den männlichen Gamern, dass das so, die erste Folge war so ein Abbild davon. Ah ja, so funktionieren also so Spiele wie Halo. Und wenn du die Community mit einer Serie bedienen willst, dann musst du so ein Schlachtenepos aufbauen, wo die Typen, selbst wenn es so kybernetische Wesen sind, haben die überall Muskeln.
Ja, selbst die Aliens waren, glaube ich, muskulös.
Alle muskulös, ja. So. Und ich glaube, dass es aber dann auch wiederum Kämpferinnen gibt, die sind tailliert dann wieder. Es ist völlig, völliger Unsinn. Und die Frauen sind auch wieder viel zu hübsch hier und die Typen dürfen aber die ganze Zeit richtig krass kernig sein. Das sind so Sachen, die haben mich wirklich richtig genervt. Aber trotzdem finde ich, dass die Ästhetik, die darin aufgebaut wird, nicht einfach nur eine pure Überwältigungsästhetik ist, die halt mit geilen Bildern spielt und mit geilen technischen Tricks und dem man ansieht, dass da 10 Millionen pro Folge reingeflossen sind, sondern ich habe auch das Gefühl, dass diese Charakterzeichnung von den Leuten, die da drin eine Rolle spielen, dass die mit sehr viel Liebe so gemacht wurden, dass die von diesem Bombast der Fight-Szenen und sowas abstrahieren sollen, dass die also sozusagen so eine bipolare Welt aufbauen sollen, an der man sich selber orientieren kann. Was will ich? Will ich die Mackerwelt der Gaming-Szene oder will ich die Science-Fiction-Welt, die versucht halt so neue Gesellschaftsmodelle zu entwickeln und zu gucken, wie sehr sie unsere eigenen ähneln und wie mit unseren eigenen Methoden an gesellschaftliches Zusammenleben heranzugehen, diese verschiedenen, die so eine interplanetarische Union bewertet werden kann. Und das macht einen echt guten Eindruck, finde ich.
Also es gibt auch eine Frauenfigur, die aus dem Spiel stammt. Das ist diese, ich sag, nennen sie jetzt mal Spartans, also von diesen Kämpfern. Mutter Dr. Halsey, gespielt von Natasha McElhone, eine gute Schauspielerin, wie ich finde. Kennt man vielleicht als Co-Hauptdarstellerin von Californication. Die gibt es auch im Spiel. Also sozusagen diese etwas undurchsichtige Superwissenschaftlerin, die diese Armee, diese Cyber-Soldaten sozusagen erfunden hat, befehligt, die schon an so einer weiteren Generation von noch interessanteren Kämpfern oder Kämpferinnen arbeitet. Da arbeitet sie an so einem Prototyp. Das ist auch ganz interessant gemacht. Also es gibt schon interessante Charaktere in dieser Serie. Das würde ich durchaus sagen. Und wir hoffen einfach, also nach Ende der zweiten Folge hat man eigentlich Lust darauf, weiter zu gucken und zu schauen, ob die noch interessanter werden. Ne? Also weil was die Überwältigung ist, das ist eigentlich ja Überwältigungsfernsehen. Ne? Also ich habe ja gesagt, ey Jan, du musst diese 15 Minuten Kampfszene, diesen Metzel-Alien-Angriff am Anfang überstehen, weil der ist nicht nur unheimlich hohl und unheimlich an den Videospiel-Ego-Shooter-Dings orientiert. Und warum soll ich mir das angucken, wenn ich nicht spiele? Sondern sie ist auch, die CGI-Effekte sind auch nicht besonders gut. Also die Aliens,
ja, die sind
bewegen
so
sich komisch.
Ja.
Und ich habe ein paar Kritiken gelesen, also auch so von Gaming-Foren und so, die haben das alle bemängelt. Vor allem ist es merkwürdig, weil danach, wenn die Serie in verschiedene Welten eintaucht, verschiedene Planeten erkundet, die sehen wirklich großartig aus. Ne?
Und also, da werden ja auch keine Kulissen geschoben. Ich glaube, dass wirklich diese ganzen Settings, das ist alles CGI, das ist alles Blue und Greenscreen. Also genau. Von daher so, wundert mich auch, dass sie gerade wo sie die Gaming-Community triggern wollen, dass sie da so verkackt haben. Das hat mich extrem überrascht.
Fand ich auch total merkwürdig, weil nach diesen, es gibt 3-4 Minuten Exposition, dann kommt diese gefühlt 15-minütige Kampfszene, wo ich dachte, ach du liebe Zeit, sollen wir nicht doch lieber ein anderes Thema wählen für einen Podcast? Und erst dann später und noch mehr mit der zweiten Folge, das ist eine Serie mit einem hohen Schauwert, sehr hohen Schauwert. Also wir haben über Foundation gesprochen, die Apple-Serie, was die große Apple-Science-Fiction-Saga werden soll. Und Halo soll natürlich auch eine große Science-Fiction-Saga werden, mit einer Welt, in die man sich verliebt und die man weiter verfolgen will. Und am Anfang hätte ich gesagt, Griff ins Klo, und jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Es könnte durchaus mit allen Problemen, die man hat, trotz aller Probleme, die man hat, wenn man ein Spiel als Charakterdrama umwandeln will, es könnte was werden.
Ich habe auch noch so unterwandert gefühlt, weil diese Madrigals, diese komische Rebellenkolonie, die da überfallen wird von den Aliens, ist natürlich auch noch, besteht überwiegend aus Vietnamesen. Das aus Koreanern,
ja.
So, Südkoreanern. Das heißt, sie triggern da auch nochmal so diesen Boom, der gerade um südkoreanische Serien gemacht wird. Und diese Kwan, diese Hauptdarstellerin, ist so eine, und die ist extrem, extrem hübsch. Aber sie ist halt phänotypisch sehr erkennbar als Südkoreanerin. Und das ist, die wanzen sich da so rein in diesen Trend. Das ist alles eben was auch wie bei der Short Dramedy. Das ist sehr, sehr geschrieben am Anfang. Aber danach wird es tatsächlich durchdacht und danach wird es tatsächlich, man hat fast das Gefühl, es wird ein bisschen gefühlt von den Leuten, die diese Geschichte machen. Aber das bleibt ein bisschen an der Oberfläche, weil wir einfach echt noch zu wenig geguckt haben. Aber wenn die zweite Folge von zwei, die man sehen darf, so viel Potenzial entfaltet, dass wir beiden, obwohl wir beide dieses nicht in dieses Genre so reinpassen, dass wir es empfehlen, vielleicht ist da sogar ein bisschen was dran für euch.
Also, wir können eigentlich fast das Gleiche sagen wie bei We Crashed, beziehungsweise du warst ja bei We Crashed gleich angetan.
Feuer und Flamme.
Ich brauchte die erste Folge und fand erst die Tiefe entstand mit der zweiten und dritten Folge, aber hier bei Halo muss man die erste Folge überstehen so ein bisschen, es wird deutlich besser in der zweiten und das können wir auf jeden Fall empfehlen für diejenigen, die so ein bisschen Bock auf bildgewaltige Science-Fiction-Stoffe.
Genau, so ein bisschen Mad Max meets Avatar, so ein bisschen retrofuturistisch, also dockt auch so ein bisschen an Star Wars an, ist gleichzeitig aber natürlich, was so die Technik, die da so, der State of the Art der Technik, der da vermittelt wird im 26. Jahrhundert, ist auch schlüssig in sich und extrem futuristisch, ohne Retro und so. Das ist schon interessant gemacht.
Auf jeden Fall. Damit sind wir mit unseren drei großen Themen durch, oder?
Ja, jetzt können wir
noch unsere Screenshots machen. Genau. Screenshots sind ja die Sachen, die der andere nicht unbedingt gesehen hat und die, wo jeder mal so ein, zwei Minuten kurz noch etwas erzählt, was ihm aufgefallen ist. Also sowohl in angenervt, auf der angenervten Ebene, als auch auf der positiven Ebene. Und ich würde einfach mal sagen, Jan, von was warst du denn angenervt? Was ist denn dein negativer Screenshot?
Soll ich erst genervt und nicht
Nein, wir haben ja, ich habe ja letzte Mal gesagt, wir wollen immer mit was Positivem starten.
Ach, wollen wir was Positivem? Okay, alles klar.
Mit was Positivem enden.
Okay.
Man soll ja immer mit was Positivem enden, okay. Gerade in diesen dunklen Zeiten. Und deswegen fangen wir mit dem genervten Screenshot
an. Der genervte Screenshot ist Balko 2022. Es lief, glaube ich, gestern bei RTL. Ich weiß nicht, ob die Leute...
ich glaube, es war ein Riesenflop.
Ein Monsterflop, hat keiner zugeguckt, völlig zu Recht. Das ist Balko, war so ein schlawineriger, sympathischer Ermittler in den späten 90er Jahren auf RTL, gespielt von Jochen Horst, der damals tatsächlich so ein bisschen so ein Genre mitgeprägt hatte, Crime Comedy. Will ich jetzt gar nicht so viel erzählen, hatte seine Zeit. Und jetzt haben sie so eine Fortsetzung, 15 Jahre nach dem Abschied des zweiten Balko, also der Jochen Horst hat nur den ersten gespielt, in den ersten 50 Folgen, haben sie auf eine unfassbar dilettantische Weise auf dem Bildschirm getackert. Es ist so ein Scheiß. Und es tut mir so leid, dass es so ein Scheiß ist, weil Jochen Horst ist wirklich ein sehr, sehr guter Schauspieler, wenn es darum geht, so Charaktere in einer artifiziellen Situation einigermaßen authentisch darzustellen. Das hat da so gut funktioniert in dieser Serie. Das war alles drüber, das war viel zu albern. Und dieser Jochen Horst hat dem Ganzen so ein bisschen Ruhrpott-Ehrlichkeit verliehen. Und das schafft er hier auch. Also er schafft es auch.
Ist das eine Serie oder ein Film? Hast
du schon das gesehen? Wird eine Serie. Es sind jetzt 90 Minuten.
Bei RTL auch?
Es gibt mindestens noch einen davon. Ich hoffe, das wird der letzte sein, der zweite, weil dieser Jochen Horst ist so krass unterfordert damit. Es ist ein so guter Schauspieler, dem sie nur Scheißdreck anbieten. Der ist auch gerne auf Traumschiffen unterwegs und so weiter. Also ich hoffe für ihn, dass die Leute irgendwann merken, dass er mehr kann als das und belästigen ihn nicht weiter mit Balko.
Okay, also ich habe nur, glaube ich, gelesen heute, dass die erste Folge miserabel eingeschaltet war.
Ich habe ihn interviewt, deswegen musste ich es gucken und das Ganze ging und das war wirklich schmerzhaft.
Okay, mein negativer Screenshot ist so ein bisschen gemein, weil es geht um eine Serie, die auch gerade bei Sky läuft und die ist sicherlich dreimal besser als alle ARD-Mediatheken-Short-Dramedies zusammen. Das ist die Serie Funeral for a Dog, wo alle acht Teile sind schon bei Sky zu sehen und das ist auch eine deutsche Sky-Serie, um die relativ viel Wirbel gemacht wurde, weil sie ist toll besetzt mit Friedrich Mücke, Albrecht Schuch, Daniel Stresser, Anne-Rathe Polle. Alle acht Teile, wie gesagt, sind schon zu sehen. Beruht auf einem absolut gefeierten Roman aus dem Jahr 2008, Bestattung eines Hundes. Interessanterweise haben sie für die Serie die englische Übersetzung Funeral for a Dog gewählt. Und Es ist ein absolut gefeierter Roman, weil darin auf verschiedenen Zeitebenen so eine Dreiecks-Liebesgeschichte und Mystery-Geschichte über verschiedene Länder und Zeiten erzählt wird, wo man nicht so genau weiß, wer steht in welchen Beziehungen zu welcher Person. Und dann gibt es auch eine kleine Mordgeschichte. Was heißt eine kleine Mordgeschichte? Einer ist dann halt in der jetzigen Zeit ums Leben gekommen. Und ich möchte gar nicht zu viel darüber sagen, weil man findet relativ viele Kritiken über Funeral for a Dog. Und das Interessante ist auch, dass es ungefähr sich die Waage hält, negative und positive Kritiken. Ich hatte gedacht, das ist ein Stoff, weil es ein Stoff ist, der sehr viel Geheimnis in sich trägt. Und die Schauspieler, die mitmachen, finde ich super. Da habe ich mir ganz viel von versprochen. Und wenn wir den einen Podcast gemacht hätten, den wir machen wollten, als der Krieg ausgebrochen ist, dann hätten wir diese Serie hier wahrscheinlich auch groß besprochen. Ich habe mich wahnsinnig drauf gefreut und habe nach 3 oder 4 Folgen immer noch darauf gewartet, dass irgendwas passiert, dass es irgendwas mit mir macht, bis auf das Geheimnis, was da aufgebaut wird, aber sehr in die Länge gezogen wird und sich für mich auch irgendwie nicht erschließt. Also es ist ein sehr subjektiver, negativer Screenshot, aber ich war von Funeral for a Dog enttäuscht. Und das ist interessant, weil der Autor des Buches hat auch, Thomas Plätzinger, hat auch am Drehbuch mitgewirkt. Und wie gesagt, das Buch wurde so abgefeiert, auch bezüglich seiner Atmosphäre und seiner Sprache, dass es mal wieder zeigt, es ist nicht so leicht, einen sehr guten Roman in eine sehr gute Serie zu verwandeln.
Ich habe es leider nicht gesehen, weil ich war in Dänemark gerade, sollte auch darüber schreiben, hatte 2 schöne Aufträge, aber in Dänemark bietet Sky leider...
Nee, eben, so, also ich war da, ich genau, war und du kannst kein Sky gucken.
Man kann, genau, man kann der Presseraum, also wo die drinstehen, diese Serien vorab, damit man damit man sie gucken und dann drüber schreiben kann, der ist nur in den Dachregionen zur Verfügung, nicht in Dänemark, das heißt ja. Deutschland, Österreich und der Schweiz, und deswegen konnte ich es nicht gucken, und dann sind mir diese beiden Aufträge verlustig gegangen und dann habe ich es nicht gesehen und jetzt gucke ich es auch nicht mehr. Aber ich habe eher gute Kritiken gesehen, deswegen finde ich, es ist tatsächlich, glaube ich, eine harte Wertung, das als negativen Screenshot.
Nee, ich habe ja auch gesagt, es ist ein bisschen gemein, aber mir ist nichts richtig Fieses eingefallen, so wie bei dir der Balko. Und dann habe ich gedacht, es ist für mich eher so, meine Enttäuschung drückt das aus, für eine Serie, von der ich sehr viel mir erhofft hatte.
Ja, das ist dann schade, ne? Genau, wenn man sich was Tolles erhofft und dann wird so enttäuscht, das ist fast noch schlimmer, als wenn man ohnehin nichts erwartet und kriegt nur Scheiße vorgesetzt.
Ja.
So, fertig.
Dein positiver Screenshot.
Mein positiver. Ich habe deine Anregung aufgenommen zu sagen, man kann auch was nehmen, was richtig lange her ist.
Und ja,
ich
hab was genommen, alles was ist
richtig,
erlaubt.
Alles ist erlaubt. Ich habe was genommen, was richtig lange her ist. Hat auch einen dänischen Corona-Bezug, weil dadurch, dass wir da gefesselt waren für 10 Tage an unser sehr sonniges, sehr schönes, sehr nett gelegenes, aber am Ende der doch isoliertes Wochenendhaus an der dänischen Ostseeküste, habe ich da vergleichsweise viel Netflix geguckt. Und da bin ich gestoßen auf eine Serie, die hieß The Last Man on Earth. Ich weiß nicht, ob du davon jemals was gehört hast.
Gehört habe ich davon, aber ich mache nicht Klick bei mir.
Okay, das ist 2015 bei Fox gestartet, also FOX. Mhm. Und lief dann ein Jahr später oder sowas hier bei irgendwie einem von diesen Spaßkanälen von ProSieben. Und es handelt vom letzten Menschen auf Erden, der irgendwie in einer von der Pandemie komplett entfernt entvölkerten Welt aufwacht und versucht, andere Menschen zu finden. Und es sind aber keine Menschen mehr da. Er ist The Last Man on Earth. Von Will Forte ist es ein, heißt der, der Autor und ist gleichzeitig auch der Hauptdarsteller, spielt sich selbst. Und witzigerweise ist es halt 5 Jahre oder 6 Jahre vor der Pandemie, haben sie sich schon diese Idee ausgedacht, dass die ganze Welt entvölkert wird. Und er ist halt eine komplette Knallcharge, der irgendwann noch so ein paar Überlebende, die irgendwie aus irgendeinem Grund immun sind, um sich schart. Aber er ist wirklich der größte Idiot, den das Fernsehen jemals gesehen hat. Er ist noch ein schlimmerer Idiot als Stromberg im Grunde genommen.
Also es ist eine Art Science-Fiction-Comedy, das Ganze?
Es spielt in der Gegenwart, ist eine Comedy. Ja. Also durch und durch eine Comedy, ist auch fast schon so eine Slapstick-Comedy. Aber dieser Typ ist so ein Vollhonk. Und es ist so unfassbar interessant und unterhaltsam, ihm dabei zuzugucken, wie er mit anderen Menschen, die in seine Umgebung kommen, also so eine kleine Gruppe, die dann überlebt, so ein halbes Dutzend und immer wieder so kleine, kommen immer wieder Leute dazu, die dann schnell wieder sterben, gespielt von Superstars, sowas wie Jack Black kommt an, wird erschossen, erste Minute, und davon gibt es so 3, 4 Situationen in 4 Staffeln, das ist immer so ein Star, so ein Staffelbild.
Das ist eine amerikanische Serie?
Eine amerikanische Serie. Und das ist so zum Brüllen komisch und gleichzeitig aber so schmerzhafte Komik, weil dieser Typ so ein Volltrottel ist Und ich habe das wirklich richtig gebinged. Also ich binge normalerweise gar nicht so viel. Ich brauche sehr lange für meine Serien. Und das habe ich mir echt in kürzester Zeit reingesorgt, weil es wirklich, wirklich witzig ist.
Mhm. Ist sozusagen die Comedy-Version von, wie hieß das mit Will Smith, wo er der letzte Mensch auf der Erde ist. Aber es gibt auch noch diesen australischen oder neuseeländischen Film Quiet Earth, also der diesen Topos auch schon in den 80er Jahren aufgemacht hat. Das ist damals einer meiner Lieblingsfilme. Ist eine schöne Prämisse für eine Serie.
Schöne Prämisse.
Aber ich habe sie noch nicht als Comedy-Version
gesehen. Genau, ist bei Netflix frei zugänglich sozusagen.
Frei zugänglich für Abonnenten.
Aber es ist tatsächlich, also es wird auch so ein bisschen darüber erzählt, wie schlagen sich Menschen durch eine Zivilisation, die nicht mehr existiert, um eine neue Zivilisation aufzubauen. Aber die haben alle irgendwie ihre Knalls und das ist halt so, so verschiedene Charaktere, die uns über 4 Staffeln begleiten. Und ich saug das wirklich so rein, 20-minütige Folgen pro Staffel, irgendwie 18 Stück oder sowas. Und wenn man Zeit hat, also wenn ihr Corona habt, Leute, macht das. Das holt euch aus dem tiefsten Loch heraus.
Frei zugänglich ist auch mein positiver Screenshot, und zwar auch ohne, dass man vorher ein Abonnement abgeschlossen hat. Das findet man nämlich in der Arte-Mediathek, und zwar ist die zweite Staffel von der französischen Serie In Therapie.
Hab's mir fast gedacht.
Hast du dir gedacht,
ne? Gedacht.
Genau. Also es ist so, dass wir schon mal, es gibt ja hier einen Vorgänger-Podcast, den ihr auch, wenn ihr ein bisschen hochscrollt bei eurer Podcast-Abspielstation auch findet. Da haben wir vor einem Jahr oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, Anfang 2021, über die französische Adaption von In Treatment, der HBO-Serie, die ja wiederum wieder auf einer israelischen Serie beruht, verfolgt. Wer davon immer noch nichts gehört hat, einen Therapeuten bei der Arbeit. Jede Folge ist eine Therapiesitzung. Er sieht 4 Patientinnen und in der 5. Folge ist er selber bei der Supervision. Und in der 6. Folge geht es praktisch mit der 2. Sitzung des ersten Patienten, der ersten Patientin wieder los. Die französische Adaption zeigt Dr. Philippe Dayan, gespielt von Frédéric Pierrot, ein toller französischer Schauspieler. Und die Serie ist von den Machern von dem Kino-Hit Ziemlich beste Freunde, Eric Toledano und Olivier Nakache. Wir haben die hier gelobt, ich glaube ich noch ein bisschen mehr als du, weil ich ja so ein alter In-Treatment-Binger bin. Ich habe reingeschaut in ein paar Sitzungen, weil ich jetzt schon einen kleinen Text drüber schreiben musste und war wieder gleich Feuer und Flamme. Wir können sagen, dass die Supervisorin jetzt in der 2. Staffel von Charlotte Gainsbourg gespielt wird. Ist natürlich ein Grund einzuschalten. Und sie haben auch einen tollen Twist, weil die erste Staffel, das sind ja dann auch gleich satte 35 Folgen pro Staffel, weil eine Sitzung eben so 20 Minuten dauert. Die erste Staffel, das war ja so ein bisschen der Kunstgriff, lief vor einem Jahr und spielte 2015 nach den Anschlägen in Paris, nach den Terroranschlägen. Und die zweite Staffel macht jetzt einen Zeitsprung ins Jahr 2020. Und spielt also mitten während der Corona-Pandemie.
Okay,
also als die Leute sozusagen gerade aus so einem ganz harten Lockdown kommen. Und viele der Fälle haben ganz stark mit direkt oder indirekt mit Corona zu tun. Also es gibt zum Beispiel einen reichen Geschäftsmann, der soll da vorstellig werden, weil eine seiner Mitarbeiterinnen im Homeoffice aus dem Fenster gesprungen ist, oder es gibt einen verstörten Jungen, dessen Eltern sich trennen und der aber auch ganz viel Angst hat vor Corona und so. Also ich fand's toll. Ich habe mir ein paar Sitzungen angeguckt und habe sofort wieder Lust gehabt, das ganze Ding durchzugucken. Kann ich euch auf jeden Fall, wer auf sowas Lust hat, empfehlen.
Ja.
Die erste und die zweite Staffel ist alles ab 31. März. Also ab nächster Woche in der Arte Mediathek zu sehen, habt ihr 70 Folgen Therapie vor euch.
Naja, man muss ja nur eins und eins zusammenzählen, um zu wissen, wo wird wohl die 3. Staffel stattfinden. Wahrscheinlich ab dem 24. Februar 2022.
Kann sein.
Nächste Katastrophe, nächste traumatisierendes Weltereignis.
Ja. Genau, das war unsere 4. Folge. Wir bitten euch, schickt uns Kommentare, schreibt ein bisschen was in die Kommentare von eurer Abspielstation. Ihr könnt uns auch eine Mail schicken, steht alles bei den Liner Notes von unserem Podcast.
Geht auf Instagram. Wir versuchen auch möglichst viel über andere Serien da auf unserem Instagram-Account zu machen.
Genau, und wenn ihr mal Lust habt zu schauen, wie wir beiden weißen alten Männer aussehen oder wie der Hund, der Podcast-Hund, der hier auch noch in der Wohnung rumläuft, aussieht, dann könnt ihr auch mal da auf Instagram gehen, da haben wir heute ein paar Fotos gemacht. Ansonsten sehen wir uns in 2 Wochen wieder, hören uns wieder in 2 Wochen. Wir versuchen jetzt wieder in den alten Rhythmus zurückzukehren, wenn es keine weiteren Kriegs- und Krankheitskatastrophen
gibt. Ich bin jetzt drei Wochen immun, das heißt, wir schaffen das.
Alles klar. Okay. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund, haltet durch da draußen und habt Spaß bei den Serien und Filmen, die wir empfohlen haben oder bei allem anderen, was ihr euch anschaut. Vielen Dank.
Tschüssle.
Auch eine noch, der Fernsehpodcast.